Die Nachrichten des Tages. Heute mit Petra Gerster.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Dies sind die Themen heute. An den Börsen geht die Talfahrt weiter. Auch der DAX verliert deutlich. In Hessen einigen sich SPD und Grüne auf eine Minderheitsregierung. Die Bahn zieht noch mehr ICE-Züge aus dem Verkehr. Es ist offenbar die Angst vor der Rezession, die die Anleger rund um den Globus dazu bringt, ihre Aktien abzustoßen. Die ganze Woche ging es schon bergab und dieser Freitag heute war wieder einer der schwärzeren an den internationalen Börsen. Besonders hart trifft es die Banken. Ihre Papiere verloren fast 3/4 ihres Wertes seit Beginn der Krise.
Die Stimmung auf dem Frankfurter Parkett ist gespenstisch ruhig an diesem Handelstag. Scheinbar entspannt sehen die Börsianer zu, wie das Kursbarometer der DAX zeitweise um mehr als 11% einbricht. Und auch an der weltweit wichtigsten Leitbörse, der Wall Street in New York, geht es heute erstmal weiter abwärts. Gestern noch konnte der Dow Jones nach anfänglichen Verlusten wieder deutlich zulegen. Doch nur wenige Stunden später an den asiatischen Märkten kippte die Stimmung schon wieder. Am Ende ein Minus von knapp 10%.
Ich habe nicht den Eindruck, dass jedes Mal die große Panik im Markt ist wie vor 2 Wochen, sondern hier handelt es sich teils um gezielte Verkäufe, nicht um irrationales Verhalten, wie manchmal irrigerweise gesagt wird, sondern es betrifft hier nicht nur die Aktien, sondern jede Anlageklasse.
Es ist nicht nur die Stimmung allein, die die Börsen bewegt. Täglich kommen immer neue Hiobsbotschaften aus der Wirtschaft hinzu und schon längst sind es nicht mehr nur die Banken. Nach den großen Autobauern fürchten nun auch die Elektronikhersteller einen deutlichen Abschwung. Sony, eines der weltweit größten Unternehmen, hat seine Erwartungen für das Gesamtjahr mehr als halbiert. Die Kunden halten sich spürbar zurück und das kurz vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft. Keine guten Aussichten.
Da sieht man natürlich, dass da große Probleme kommen, auch was die Realwirtschaft angeht. Die Meldungen, die da kommen, sind schlichtweg richtig, richtig übel. Und all das kommt jetzt in einem Punkt zusammen und die Leute wollen raus.
Ein Ende der starken Kursbewegungen ist noch längst nicht in Sicht. Und die Marktteilnehmer haben sich in merkwürdiger Gelassenheit bereits auf weitere starke Abschläge eingestellt.
Ja, Franz Zink an der Frankfurter Börse. Die Talfahrt geht also ungebremst weiter. Wo bleibt denn die beruhigende Wirkung der Staatshilfe?
Ja, die Staatshilfen, also die Rettungspakete, dienen dazu, die Banken zu stabilisieren. Nur geht das nicht von heute auf morgen. So verstreicht die Zeit, in der die Banken weiter Kreditlinien für Firmenkunden kürzen, weil sie selber klamm sind. Darauf reagieren die Firmen ihrerseits, streichen zum Beispiel Bauvorhaben, stellen den Kauf von Maschinen zurück. Das passiert zurzeit in einem ungeahnten Ausmaß und lähmt die Wirtschaft. Auf der anderen Seite wirken die Kunden, die Sparer, die Verbraucher wie gelähmt, weil sie den Banken nicht mehr vertrauen. Wer Angst um sein Geld hat, hält es zusammen, kauft erstmal kein Auto oder Fernseher. Meldungen aus allen Ecken und Branchen dieser Welt bestätigen das. Deshalb geht es so abwärts mit der Wirtschaft und den Aktienkursen.
Ja, nicht gerade beruhigend. Vielen Dank, Franz Zink an der Frankfurter Börse. Die Deutschen fürchten also, dass die Bankenkrise zu einer weltweiten Wirtschaftskrise wird, mit Folgen für die Arbeitsplätze. Deshalb will eine Mehrheit, dass die Regierung etwas tut, um die Konjunktur anzukurbeln. Das ist ein Ergebnis des ZDF-Politbarometers. Das 500 Milliarden Euro Rettungspaket für die Finanzbranche halten fast 2/3 der Bürger für richtig.
Eine Mehrheit von 51% glaubt, dass mit diesem Maßnahmenpaket die Bankenkrise überwunden werden kann. 40% der Befragten sind anderer Ansicht. 9% wissen nicht, was sie davon halten sollen.
Also eine gewisse Zuversicht ist da bei den Bürgern, bei Sparern und Verbrauchern. Und die Handlungsfähigkeit der Regierung, die wird belohnt. Das Spitzenpersonal, Merkel, Steinmeier, Steinbrück, bekommen bessere Noten in dieser Woche. Was allerdings die Folgen der Krise angeht für Wirtschaft und Arbeitsmarkt, da wird nichts Gutes erwartet.
68% der vom Politbarometer Befragten fürchten nämlich, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland wieder steigen wird. Nur 28% sind da optimistischer. Deshalb halten es auch 64% für notwendig, dass die Politik Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft ergreift. Ein solches Konjunkturprogramm wird von 28% abgelehnt.
Alle Zahlen des ZDF-Politbarometers gibt es nach dem Heute-Journal um 22.25 Uhr und natürlich auch bei uns im Internet unter heute.de. Die Organisation erdölexportierender Länder, OPEC, hat auf den weltweit fallenden Ölpreis reagiert. Ab November sollen pro Tag 1,5 Millionen Barrel weniger gefördert werden. Damit drosselt die OPEC nun schon zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit die Fördermenge. Es gebe zu viel Öl auf dem Weltmarkt, sagte OPEC-Präsident Kelil. Der Preis für ein Barrel ist seit Juli von knapp 150 auf gut 60 Dollar gefallen. In Bayern steht jetzt die Koalition. Am späten Nachmittag haben sich CSU und FDP nach tagelangen Verhandlungen geeinigt. Die Liberalen übernehmen Wirtschaft und Wissenschaft. Das gab der künftige CSU-Chef Seehofer bekannt. Kompliziert wurden die Koalitionsgespräche durch die Probleme bei der Bayerischen Landesbank. Aus der CSU gab es die Forderung, dass Bayern-LB-Chef Kemmer geht. Doch der bleibt nun im Amt.
Der Protest für ihren Chef hat Wirkung gezeigt. Michael Kemmer bleibt an der Spitze der Bayerischen Landesbank. Gegen seine Ablösung, die die CSU wegen des Milliardendebakels der halbstaatlichen Bank gefordert hatte, demonstrierten die Banker vehement.
Wir stehen sogar nicht nur hinter, wir stehen vor unserem Vorstand.
Wir hatten zu lange politischen Einfluss. Eigentlich haben wir schon länger ohne Politik agiert.
In der CSU-Zentrale Krisensitzung den ganzen Nachmittag. Gegen 18 Uhr ging dann alles ganz schnell. Der Sparkassenpräsident entschuldigt sich für die schlechte Informationspolitik über die Milliardenrisiken der Bayern-LB.
Selbstverständlich ist es unwahrscheinlich finanztechnisch schwierig, eine solche Bank in allen Details richtig rüberzubringen. Das ist Herrn Dr. Kemmer und mir leider nicht gelungen. Dafür haben wir uns heute entschuldigt.
Die Landesbankkrise hatte die Koalitionsgespräche schwer belastet, hatte den Zeitplan durcheinandergebracht. Dann doch noch am Abend die Unterzeichnung des Koalitionsvertrags.
Dieser Koalitionsvertrag ist eine gute Grundlage für eine stabile Regierung und ist ein guter Inhalt, um für Bayern eine gute, weiter gute Zukunft zu zimmern.
Ein besonderer Moment, dass die Koalitionsvereinbarung für eine Regierung mit der CSU in Bayern für die nächsten 5 Jahre jetzt steht.
Am Wochenende müssen beide Parteien den Koalitionsvertrag noch bestätigen. Am Montag dann soll Horst Seehofer zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden.
Ja, und diesen ganzen aufregenden, mehr oder weniger aufregenden Tag in München hat Ulrich Berls für uns beobachtet. Herr Berls, das war ja nicht gerade ein einfacher Tag für die bayerische Politik.
So ist es. Die Bildung dieser neuen Regierung und die Krise der Bayerischen Landesbank waren ganz eng miteinander verknotet. Und man muss eines ganz klar festhalten, am Ende hat die Politik einen Rückzieher gemacht. Denn die Rücktrittsforderungen von Seiten der FDP und vor allen Dingen eben auch von Seiten der CSU, dass der Bayern-LB-Chef Michael Kemmer gehen soll, die waren so eindeutig, dass man hier ganz klar jetzt, wo er doch bleibt, von einem Rückzieher reden muss. Am Ende hatte ich auch den Eindruck, ist es der FDP gelungen, bei diesem Durcheinander und bei diesem immensen Zeitdruck, unter dem das alles stand, ein wenig die Preise nach oben zu treiben. Denn mit dem Wirtschaftsministerium und mit dem Wissenschaftsministerium haben sie zwei Politikfelder besetzt, wo Bayern besonders gut dasteht. Die Preisgabe dieser beiden Zukunftsministerien ist nach meinem Eindruck etwas, was der CSU sehr wehtun wird.
Vielen Dank für diese Einschätzung, Ulrich Berls in München. Es war keine leichte Geburt, aber schließlich haben sich Hessens SPD und Grüne auch auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Damit scheint der Weg für eine rot-grüne Minderheitsregierung frei. Anfang November könnte Andrea Ypsilanti den geschäftsführenden CDU-Ministerpräsidenten Koch ablösen. Rot-Grün ist allerdings auf die Unterstützung der Linken angewiesen.
Aber das Bild haben Sie schon.
Stimmt, das Bild rot-grüner Einigkeit ist nicht neu. Aber diesmal markiert es eine Zäsur, den gemeinsamen Koalitionsvertrag. Ziel ist der Regierungswechsel, der auch ein Politikwechsel werden soll.
Wir stehen auch für eine neue politische Kultur. Das heißt Respekt im Umgang mit allem. Das von Roland Koch eher praktizierte Gutsherrenart-Denken wollen wir nicht. Ich habe es gesagt, wir wollen den gesellschaftlichen Dialog.
8 Tage intensiven Dialog brauchten die Verhandler. Letzte Nacht noch eine Unterbrechung. Aber schon heute Mittag war alles klar.
Es war manchmal heftig, aber es war getragen von dem Wunsch, dass wir es gemeinsam gut zu Ende bringen. Und wir haben es gemeinsam gut zu Ende gebracht.
40 Millionen Euro für neue Lehrer, mehr Stellen in Polizei und Justiz. Aber auch die Handschrift der Grünen ist im Vertrag zu erkennen. Gerichte sollen die Baugenehmigung für die neue Landebahn am Frankfurter Flughafen prüfen. Und das Nachtflugverbot soll ohne Ausnahmen gelten. Da ist Widerstand der Fluglinien zu erwarten.
Wir sind uns einig darüber, dass wir diese Skeptikerinnen und Skeptiker überzeugen wollen durch gute inhaltliche Politik.
Warum haben Sie meine Frau und mich belogen?
Warum haben Sie meine Frau und mich belogen, will dieser Rentner dann noch wissen. Ypsilantis Wortbruch verfolgt sie offenbar weiter.
Bahnreisende müssen in den kommenden Tagen weiter mit massiven Einschränkungen im Fernverkehr rechnen. Die Bahn zieht fast die komplette ICE-Flotte mit der sogenannten Neigetechnik aus dem Verkehr. Ähnlich wie ein Motorrad kann sich dieser ICE in die Kurve legen und ist damit besonders schnell. Bahnchef Medon begründete die drastische Maßnahme damit, dass die Hersteller keine klaren Sicherheitsgarantien abgeben würden.
Sie sollen fast alle auf den Prüfstand 71 Züge des Typs ICET mit Neigetechnik, wie sie vor allem auf kurvenreichen oder hügeligen Strecken zum Einsatz kommen. Andernfalls könne die Sicherheit nicht garantiert werden, so die Bahn.
Wir bedauern das sehr, denn es hat starke Einwirkungen auf unseren Fahrplan. Wir werden ab heute Nacht einen Großteil unserer ICT-Flotte außer Betrieb nehmen, bis wir alle Achsen in einer Ultraschallprüfung unterzogen haben.
Nach dem Fund eines Haarrisses an einer der Achsen hatte das Eisenbahnbundesamt die Prüfintervalle nach Bahnangaben bereits von 480.000 auf 30.000 Kilometer verkürzt. Die Bahn fordert jetzt klare Sicherheitsgarantien von den Herstellern. Schwere Vorwürfe auch vom Fahrgastverband.
Das ist eigentlich eine Schande für unsere deutsche Industrie, die solchen Murks abgeliefert hat. In Japan und in Frankreich fahren die schnellen Hochgeschwindigkeitszüge seit Jahrzehnten unfall- und fehlerfrei und frage mich, warum das in Deutschland nicht sein kann.
Deutlich weniger ICE so ab morgen, vor allem Richtung Süd- und Ostdeutschland. Die Bahnkunden heute zwischen Ärger und Verständnis.
Ich meine, wichtig ist es schon, dass die Züge in Ordnung sind, ne?
Ich habe den Eindruck, manchmal wird es in Deutschland vielleicht auch ein bisschen übertrieben.
Für die Kunden ist es sehr ärgerlich und welche Konsequenzen das hat, ist noch nicht abzusehen. Das macht die ganze Sache etwas beunruhigend.
Wann sich der Zugverkehr wieder normalisiert, ist noch nicht absehbar.
Informationen, wie Sie dennoch an Ihr Ziel kommen, auch die Nummer der kostenlosen Service-Hotline bei uns im Internet unter heute.de. Gefallen im Einsatz für den Frieden. Mit diesen Worten hat Verteidigungsminister Jung die beiden Opfer eines Selbstmordanschlags in Afghanistan gewürdigt. Auf der Trauerfeier für die deutschen Soldaten in Zweibrücken sprach Jung damit erstmals von Gefallenen und übernahm damit eine Wortwahl, zu der ihn die Truppe seit langem drängt.
Zwei aus ihren Reihen sind tot. Das Fallschirmjägerbataillon aus Zweibrücken nahm Abschied. Von Patrick Behlke aus Brandenburg, 25 Jahre alt. Von Roman Schmidt aus Rheinland-Pfalz, 22. Verteidigungsminister Jung kondolierte den Familien und gebrauchte erstmals das Wort, das er am Tag des Anschlags noch ablehnte.
Ich verneige mich in Dankbarkeit und Anerkennung vor den Toten, die für unser Land im Einsatz für den Frieden gefallen sind.
Gefallen in Afghanistan. Von einem Krieg dort aber sprach Jung nicht. Bei der Trauerfeier in Zweibrücken wurde auch an die afghanischen Opfer des Anschlags in Kunduz erinnert.
5 Kinder am Hindukusch sind nicht weniger wert als 5 Kinder in Zweibrücken. Sie zu schützen, hier wie dort, in Afghanistan wie in Zweibrücken, das ist die Aufgabe unserer Soldaten.
Das Heer hat sich verabschiedet. Die Toten werden nun zu Hause von ihren Familien begraben.
3 Tage ist es her, dass die EU-Kommission sich für Ganzkörperscanner an Flughäfen ausgesprochen hat. Doch in Deutschland werden sie wohl nicht zum Einsatz kommen. Er lasse nicht zu, dass Bundespolizisten das Licht kämen, Spanner zu sein, sagte Bundesinnenminister Schäuble. Die sogenannten Nacktscanner durchleuchten Passagiere bis auf die Haut. Alle am Körper befestigten Gegenstände werden sichtbar. Schäuble und andere Kritiker sehen durch die Bilder die private Würde verletzt. Die Entführung von Natascha Kampusch entsetzte vor 2 Jahren die Öffentlichkeit weit über die Grenzen Österreichs hinaus. Jetzt soll der Fall noch einmal aufgerollt werden. Die Ermittler wollen prüfen, ob es einen zweiten Täter gab. Natascha Kampusch war als 10-Jährige in Wien entführt worden. Nach 8,5 Jahren gelang ihr die Flucht aus dem Kellerverlies ihres Peinigers. Der nahm sich daraufhin das Leben. Auch außerhalb Österreichs war der frühere Wiener Bürgermeister Helmut Zilk bekannt und populär. Jetzt ist er im Alter von 81 Jahren gestorben. Zilk, der mit der Schauspielerin Dagmar Koller verheiratet war, wurde 1993 Opfer eines Attentats. Eine Briefbombe zerfetzte seine linke Hand. Ein Jahr später gab er sein Amt auf. Mit Superlativen sollte man ja vorsichtig sein. Aber was ab morgen im Münchner Lehnbachhaus zu sehen ist, ist wohl wirklich einzigartig. Wassily Kandinskys Meisterwerke, seit Jahrzehnten mal wieder an einem Ort vereint. Die Schau des russischen Pioniers der abstrakten Malerei wandert anschließend nach Paris und New York.
Kompositionen, absolut abstrakt, lebendig. Wassily Kandinsky, der Intellektuelle, der Kosmopolit. Sein Weg in die Abstraktion hat gewaltige Bilder hervorgebracht und beginnt gewissermaßen, ja, im bayerischen Murnau. Es ist Sommer, die Tage leuchten. Plötzlich fühlt er die Bilder und malt. Diese Landschaft bringt etwas in ihm zum Klingen und verändert seinen Blick auf die Welt. Die Form? Ist nicht mehr wichtig. Die Ausstellung skizziert nahezu sein gesamtes Werk über fast 5 Jahrzehnte mit grandiosen Bildern und seltenen Leihgaben aus aller Welt.
Als Künstler hat ihn natürlich auch dieses unglaubliche malerische Temperament angetrieben. Das, finde ich, teilt sich mit. Und ich denke, Kandinsky war neben Picasso der größte Maler des 20. Jahrhunderts.
Ein exquisiter Spaziergang durch alle Schaffensphasen, in dieser Dichte so bald sicher nicht wiederzusehen. Und wer genau hinschaut, entdeckt, dass Kandinsky seine Anfänge in Bayern nie vergessen hat. Da sitzt dann plötzlich ein bayerisches Paar in Tracht, Beine baumelnd und ziemlich verliebt, mitten im Bild.
Das Wochenende startet eher trübe, aber wenigstens bleibt's trocken. Und wie es Sonntag weitergeht, erfahren Sie gleich von Gunter Thiersch. Im Heute-Journal um 22 Uhr mit Marietta Slomka. Zwischen Hoffen und Bangen kann China die Weltwirtschaft retten? Das war's von uns. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen.
Guten Abend. Das sonnige Wetter kämpft am Wochenende gegen Nebel und Wolken, aber auch gegen Sturm und Regen. Norddeutschland hat noch etwas Glück. Der Regen wird sich zunächst auflösen, den wir dort haben. Dieses Wolken- und Regenband wird morgen früh schwächer werden und es lässt der Regen nach. Aber dafür zieht schon wieder von der Nordsee morgen ein neues Sturmtief heran. Das kommt dann am Sonntag zu uns. Also heute Nacht haben wir zunächst noch den leichten Regen vom Niederrhein bis zur Ostsee. Im Süden haben wir die dicken Nebelfelder. Die bleiben dort auch, denn es wird auch noch frostig kalt in Süddeutschland, leichter Frost dabei und im Norden sind es etwa 4 bis 8 Grad. Morgen erwarten wir 10 bis 14 Grad, im Nebel allerdings an der Donau wahrscheinlich nur so um die 6 Grad. In Norddeutschland an den Küsten wird es eigentlich ganz freundlich mit Sonne und Wolken. Dann allerdings weiter südlich vom Niederrhein bis Berlin und dann auch bis zum Erzgebirge und bis zum Main. Wolkenfang trüb, aber es bleibt wenigstens trocken. In Süddeutschland teilweise neblig trüb, teils wird es auch sonnig. Und dann kommt der Sonntag mit Sturm und Regen von der Nordsee in Norddeutschland. Tja, und das Wetter in der nächsten Woche, das wollen wir gar nicht wirklich. Wie Sie sehen, es wird einfach nur nass kalt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und machen Sie es gut.